Ich möchte gern mit euch lesen, Matthäus 22, 36, Vers 40. Und wenn das ein Text ist, den ihr gut kennt, dann ist das super. Und Gott will auch immer wieder neu durch Bekanntes zu uns reden. Matthäus 22, 36 bis 40. Und Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Wird Jesus gefragt. Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich richtig, dass ich hier mit euch Gottesdienst feiern kann heute. Ich war ja auch ein bisschen unterwegs. Also ich war den Juni fast komplett unterwegs tatsächlich. Das war auch nicht ursprünglich so geplant, aber manchmal knäueln sich dann die Termine. Man kommt dann wieder in diese Kirche und merkt, irgendwie ist alles anders. Das ist auch spannend, was sich hier gerade tut. Anfang Juni, da hatte ich schon mal kurz berichtet, war ich mit Dinah unterwegs. Da waren wir in Schottland auf der Isle of Lewis, ganz Nordwesten von Schottland, also vor den Highlands vorgelagert. Danach kommt dann eigentlich nur noch Grönland oder so. Also da ist es wirklich einfach mitten im Atlantik schon. Da waren wir auf einer Erweckungskonferenz, die bewusst anknüpfen möchte an die letzte große Erweckung dort in Schottland auf den Hebriden 1949 bis 1952 und dieser geistlichen Spur so nachgehen will. Und dann war ich jetzt Ende des Monats 10 Tage in Brasilien, das ist das Bild rechts, bisschen Suchbild so in der Größe, in Belo Horizonte in Brasilien. Da waren wir in die Igreja Central oder Central Church, einer Gemeinde, die schon ein paar Jahrzehnte besteht, die ersten Jahrzehnte nicht so stark gewachsen ist, immer relativ konstant blieb, auf hohem Niveau für unsere Verhältnisse, 300, 400 Leute, aber dann eben nicht weiter. Und sie haben vor 25 Jahren auf missionarische Zellgruppen umgestellt und haben dann erlebt, Gott stellt sich dazu und Gott hat exponentielles Wachstum geschenkt. Und heute haben die nicht 300 Leute, sondern 3000 Zellgruppen mit insgesamt knapp 30.000 Leuten an vielen verschiedenen Gemeindestandorten. Und wir sind seit ein paar Jahren mit den Geschwistern unterwegs. Sie haben uns hier gecoacht. Das, was wir Hoffnungsgruppen nennen, geht auf diese Arbeit zurück. Und ja, wir wollten einfach da mit dem Leitungsteam unseres Zellgruppennetzwerks hier in Deutschland, dass die Arbeit vor Ort auch kennenlernen. Zwei ganz unterschiedliche Orte. Also eine brasilianische Millionenstadt, klimatische Umstellung. Dort war Winter, ungefähr 23 Grad. Das ist my kind of winter so. Schottische Insel, 11 Grad im schottischen Sommer. Kleines Dorf letztlich dort, reformierte kleine Gemeinde, Brasilien, Megachurch kann man da schon sagen. Die Eindrücke waren sehr unterschiedlich. Aber ich habe dann gemerkt, ich habe gefragt, was ist so die Essenz von dem, was ich hier erlebe? Ich habe ja manches geteilt, einige haben das mitgekriegt. Und die Essenz von dem, was ich erlebt habe, findet sich eigentlich in diesen Worten von Jesus. In seiner Antwort auf die Frage, was das wichtigste Gebot ist. Ich lese die Antwort nochmal: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also ein doppeltes Gebot. Sehr interessant, ne? Die Antwort auf die Frage, was ist das Wichtigste? Sagt er, das ist das Erste, das ist das Größte und das andere ist aber gleich. Also zweimal erster Platz. Passion und Compassion. Gott lieben, Menschen lieben. Auf Augenhöhe. Das ist das, was Jesus am wichtigsten ist. Er sagt, das ganze Gesetz hängt in diesen beiden Geboten. Also, Gott lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das, was Gott sich wünscht von uns. Nicht nur, dass wir anerkennen, dass es ihn gibt. Nicht nur, dass wir zustimmen zu dem, was er sagt. Ja, finde ich gut. Nicht nur, dass wir gehorsam sind. Nicht nur, dass wir andere zu ihm einladen. Nicht nur, dass wir in seinem Verein dabei sind. Er wünscht sich, dass wir ihn, dass du ihn liebst, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Mancher fragt, wie kann man Liebe befehlen? Wie kann das ein Gebot sein? Und es ergibt nur Sinn, wenn dieses Gebot, wenn vor diesem Gebot eigentlich die Einladung steht. Die Einladung in eine Liebesbeziehung mit dem Lebendigen, mit dem Ewigen, mit dem Heiligen, mit dem, ja, Schrecklichen manchmal, mit dem Wunderschönen, mit dem rettenden Gott. Und genau diese Einladung besteht. Er breitet die Arme aus und er lädt dich ein, er lädt jeden Menschen ein in diese Liebe mit ihm. Und dann sagt er, ich will nicht nur ab und zu Hallo sagen. Ich habe kein Interesse zu flirten. Ich will dich ganz. Ich will dein ganzes Herz. Ich will deine ganze Seele. Ich will dein ganzes Gemüt, all dein Fühlen, all dein Denken. Ich will das Zentrum deiner Aufmerksamkeit sein, sagt der lebendige Gott. Ich will deine größte Freude sein. Und deine tiefsten Tränen. Er sagt, gib mir deine Vergangenheit. Gib mir deine Gegenwart. Und ich gebe dir Zukunft und Hoffnung. Und ein Herz, das diese Liebe empfängt und das anfängt, Gott so zu lieben. Und das ist dann ein Hineinwachsen in diese Liebe. Das ist ein Herz der Anbetung übrigens. Das ist eigentlich das Gleiche mit anderen Worten. Manchmal nehmen wir Musik zur Hilfe, aber es geht um diese Ausrichtung unseres Herzens. Und das ist eine Ausrichtung auf ihn, wie eine Kompassnadel eben auf den magnetischen Nordpol ausgerichtet ist. Und dann erkenne ich natürlich ein, dass er da ist. Dann höre ich auf sein Wort und stimme dem auch zu. Und wenn ich es nicht verstehe, sage ich, ich will dir vertrauen, dass du was Richtiges dabei meinst, wenn ich noch nicht genau weiß, was es ist. Dann werde ich auch seinem Wort gehorsam sein. Dann werde ich auch weitersagen von dem, der mich so geliebt hat. Dann werde ich auch gern Teil seiner Familie sein. All diese Dinge sind dann nicht Ersatz für diese Liebesbeziehung. So, das wäre tote Religiosität. Sondern sie fließen aus dieser Liebesbeziehung. Weil er es ist, der redet, will ich sein Wort gern hören und will ich auch gerne tun, was er sagt. Selbst wenn ich eigentlich vielleicht andere Pläne hatte. Mein letzten Berufsjahr, haben wir gerade gehört. Dann mache ich mich neu auf den Weg. Und diese Liebe, zu der er uns einlädt, zu ihm, ist eine Liebe ohne Vergleich. Gleich wird Jesus sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist ein Vergleich. Da ist eine Parallelität. Ja? Aber er sagt, liebe mich, liebe den Vater, wie nichts und niemand sonst. Er sagt nicht, du sollst Gott so sehr lieben, wie du irgendwas anderes liebst. Sondern wir sollen Gott über alles lieben und ehren. Das heißt aber nicht, dass wir nur Gott lieben sollen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sollen nur Gott anbeten. Ihm gehört unsere Loyalität. Er bekommt die Ehre. das neulich gehört, fand ich schön, wenn wir werden gerne gelobt, wir kriegen gerne Anerkennung. Und ein Pastor hat gesagt, ich behalte die Wertschätzung und ich gebe die Ehre weiter. Das fand ich schön. Manche Christen können kein Lob annehmen, aber die Ehre bekommt Gott. Und er allein, sonst wird es Götzendienst, wenn ich was anderes an seine Stelle oder auf eine Stufe mit ihm stelle. Und in der Liebe soll auch nicht seinen Platz einnehmen. Aber wir sollen nicht nur Gott lieben, sondern seine Liebe befähigt uns, andere zu lieben. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Und deshalb fließt dieses zweite Gebot aus dem ersten. Das ist nicht einfach noch was anderes, was Jesus auch noch einfällt, sondern es ist direkt damit verbunden. Das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir müssen verstehen, dieser Gott ist von Anfang an, vor allem Anfang, in aller Ewigkeit, unsere Sprache taugt da nicht so richtig, um das zu beschreiben, vor aller Zeit ist dieser Gott ein Beziehungswesen. Es gibt andere Religionen, da ist Gott ein monistisches Etwas, was unverbunden ist, was in keiner wirklichen Beziehung steht mit irgendwas anderem. Und dann macht er halt irgendwann Menschen, was mache ich jetzt mit euch? Unser Gott ist drei Personen in einem Gott. Und das ist nicht nur so ein interessantes theologisches Rätsel, sondern das beschreibt, dass dieser Gott in Ewigkeit schon in Liebe lebt. In Ewigkeit schon in Beziehung lebt. Zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist nicht irgendeine Spitzfindigkeit. Und ich sage euch das auch nicht zum ersten Mal. Er liebt schon immer. Wenn es nicht so wäre, muss man sich vorstellen, wenn Gott nur einer wäre, dann hätte er erst Engel oder Menschen oder irgendwen irgendetwas anderes gebraucht, damit er lieben kann. Weil du kannst Liebe nicht alleine leben. Oder es ist nur Selbstliebe, das ist auch ein bisschen öde. Du brauchst das Gegenüber. Aber die Bibel sagt, Gott ist die Liebe, weil er schon immer liebt. Den Vater, der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Geist, der Geist liebt alle beide und so weiter. Und dann sucht er von Anfang an die Beziehung zum Menschen. Wir sehen das bei Adam, aber es zieht sich dann durch, auch bei allen Brüchen. Er fängt immer wieder neu an. Und seine Liebe treibt ihn an, zu erschaffen, zu gestalten, zu bewahren, zu begnadigen. Selbst den Kain schützt er noch. Dem Adam und Eva macht er Klamotten aus Fellen. Erstmal mit Blut vergossen wegen Sünde. Seine Liebe treibt ihn an, zu retten, zu erneuern. Und das ist ein roter Faden, der sich durch das Alte und das Neue Testament hindurchzieht. Ihr Lieben, wir missverstehen seine Liebe. Ich war übrigens ein weiter schon. Compassion, meinen nächsten Lieben. Wir missverstehen seine Liebe, wenn wir uns als ihre Endverbraucher sehen. Wenn wir seine Liebe nur für uns konsumieren wollen. Wir missverstehen die Liebe Gottes, wenn wir uns als ihre Endverbraucher sehen. Er will, dass wir ihn exklusiv lieben, ehren, anbeten, nichts auf seine Stufe stellen. Aber seine Liebe zu uns soll nicht exklusiv bleiben, sondern soll weiter fließen. Ja? Die Bibel gebraucht das Bild von der Braut und dem Bräutigam. Jesus ist der einzige Bräutigam. Da soll und kann niemand daneben stehen. Also diejenigen, die geheiratet haben oder die heiraten wollen, ne, nicht anderen auch noch schöne Augen machen. So, das läuft nicht. Aber die Bibel beschreibt nicht dich oder mich als Braut. Wir haben oft so ein sehr individualistisches Denken. Spricht vielleicht Frauen manchmal dann mehr an als die Männer, aber wie auch immer. Aber er spricht uns miteinander, als auch nicht als Bräute an, sondern als Harem, sondern als seine Braut. Miteinander. mit allen, die noch dazukommen. Das heißt, er schenkt seine Liebe vielen und will sie zusammenbringen. Darum kann es nicht heißen, ich und mein Jesus und die anderen sind dann auch noch da, mit denen muss ich auch noch irgendwie klarkommen. Oder die anderen soll ich halt auch irgendwie lieben, damit ich sie dann bekehren kann, so als Mittel zum Zweck. Sondern der Liebende stellt mich in eine liebende Gemeinschaft, in der seine Liebe fließen soll. Leben wir das in, so wie Jesus sich das vorstellt, ich sag mal, wir haben sicher Raum für Wachstum. Aber das ist seine Idee. Das ist das, was er tut und das ist das, was wir immer wieder schon mindestens in Ansätzen erleben. Also er liebt und er fließt mit seiner Liebe durch uns. Und darum bin ich gerufen zu lieben. Versteht ihr, wie das eine in dem anderen wurzelt? Ich bin gerufen zu lieben unter Gottes Kindern, in der Gemeinde. Das heißt, nicht nur, dass ich warme Gefühle habe, die kann ich nicht steuern, aber das heißt, dass ich Ja sage zu dieser Verbundenheit. Sagen, ja, ich will auch mit den Geschwistern leben. Ich will, jemand hat gesagt, ich will nicht weniger Brüder und Schwestern haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Und ich will in dieser Verbundenheit wachsen. Da, bei manchen fällt dir das ganz leicht. Da fliegen die Herzen so einander zu. Und bei anderen ist es ein bisschen Arbeit. Aber auch da sage ich Ja zu diesem Leib, zu dieser Braut, ja, zu dieser Gemeinschaft. Und dann sage ich auch Ja zu langen Wegen, die es manchmal braucht. Von Aushalten, von manchmal auch nicht verstehen. Ich unterstelle dir, dass du es irgendwie gut meinst, aber ich weiß nicht genau, was du da gerade tust. Aber ich will nicht die Gemeinschaft zerstören lassen. Wege von Vergebung, Wege von Versöhnung. Wir sind manchmal sehr schnell dabei, andere abzuschreiben. Und Jesus ruft uns immer wieder zusammen. Und es ist dann auch das Ja dazu, einander zu dienen. Ganz praktisch da zu sein. Wir haben eine Einsamkeitsepidemie in unserem Land und Gemeinden sollten Orte sein, wo das durchbrochen wird. Und wo wir erfahren, dass niemand alleine bleibt. Manchmal erleben wir das und manchmal sind da Lücken. Die sind schmerzhaft. Dienen einander heißt auch Korrektur geben, Korrektur annehmen. Ich höre das dann manchmal, nee, da hat mir keiner was reinzureden. Doch, wenn du gemeinsam zum Leib Christi gehörst, wollen wir sensibel sein, wollen wir sorgfältig sein, aber wir wollen aufeinander auch hören. Und dann weiter. Wir wollen lieben, wir sind gerufen zu lieben in dieser Welt. Ganz praktisch Segen sein für andere. Und da geht es wiederum nicht nur darum, dass du Tränen in den Augen kriegst, wenn du andere Leute siehst, sondern dass du da, wo du gebraucht bist, auch da bist. Also Jesus wird dann nach diesem Gebot der Nächstenliebe gefragt, wie das denn gemeint ist und wer da sich qualifiziert für und wen ich unbedingt lieben muss. Und dann erzählt er diese berühmte Geschichte, werde ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, mit dem Samariter. Und die Pointe ist, du bist da ein Nächster für jemanden, wenn du für ihn da bist. Für den, der in Not ist, der dich braucht. Und der muss nicht irgendwelche Vorleistungen bringen, damit er sich für deine Liebe qualifiziert. Außer, dass Gott ihn liebt, aber das bringt jeder mit. Ja, und dann ganz praktisch. Da sein, so wie wir eben können. Wir haben Grenzen, aber in diesen Grenzen können wir aktiv sein. Und dazu gehört dann auch aus dieser Liebe heraus, wollen wir Zeugen sein für Jesus? Wollen wir von unserer Hoffnung erzählen? Nicht, weil wir hier Mitglieder brauchen oder Spender, sondern weil wir diese Hoffnung teilen wollen, so wie wir das in dem Zeugnis gehört haben. Menschen sind unter viel Druck und sie brauchen diesen Heiland. Und wir können da was weitergeben. Mit seiner Liebe weiter lieben und von seiner Liebe weiter erzählen. Eine Sache, die ich in der Gemeinde in Brasilien kennengelernt habe, die tatsächlich auch die Arbeit dort prägt, ist ein ganz einfaches Ding, eine kleine Rechnung. Ich habe hier dieses Armband, da steht drauf, EU plus 1, also es geht nicht um Erweiterung der Union oder so, sondern EU meist um ich plus 1. Und die Idee ist ganz einfach, jeder in der Gemeinde betet, streckt sich aus und sagt, ich möchte in diesem Jahr eine Person zu Jesus bringen. Nächstes Jahr geht das wieder von vorne los. Und ich habe das nicht wahrgenommen in der Gemeinde als einen Druck oder als einen Stress oder, oh nein, die Liebezeit ist schon November, sondern ein Ausdruck dieser Liebe Gottes. Ich sage, ja, und ich will diese Liebe weitergeben und ich erwarte dann auch, dass Gott handelt. Weil ich kann ja niemand bekehren. Aber ich will Zeuge sein. Ich will Hoffnung teilen. Und ich rechne damit, dass Gott sich dazu stellt. Die Gemeinde ist darauf ausgerichtet, ihre Freunde, ihre Nachbarn mit der Liebe von Christus zu erreichen. Und es war spannend, das zu erleben, was passiert, wenn es in der Gemeinde nicht nur auch mal vorkommt, dass jemand dazukommt und dann freuen sich die auch und dann gucken wir, was machen wir jetzt mit dem, sondern die ganze Gemeinde darauf ausgerichtet ist, Menschen zu erreichen und gemeinsam auch diesen Auftrag trägt. Das war faszinierend zu erleben. Ich habe am Anfang gesagt, das ganze Gebot, dieses Doppelgebot hat nur Sinn, wenn Gott uns zuerst liebt und einlädt in die Liebesbeziehung mit ihm selbst. Du kannst ja fragen, okay, was soll ich jetzt noch alles machen? Jetzt soll ich diese komischen Leute lieben. Er lädt dich ein in diese Beziehung mit sich selbst, mit dem liebendsten, ich weiß nicht, ob man liebend steigern kann, aber ich mache es, mit dem liebendsten Wesen des Universums. Bist du eingeladen, mit ihm verbunden zu sein. Er sucht dich. Wir haben das eben gesungen, Goodness of God. Ich habe das, glaube ich, hier neulich schon mal erzählt. In Schottland wies jemand darauf hin, dass Gott sehr gerne geht. Oder wir sehen Jesus, wie er zu Fuß geht. Gott wandelt im Garten mit Adam, geht da spazieren. Jesus geht auf dem Wasser spazieren. Wandelt zwischen den Leuchtern in der Offenbarung. Aber wir sehen in der ganzen Bibel, korrigiert mich, wenn ich was verpasst habe, nur einmal, dass Gott rennt. Wisst ihr wo? Lukas 15, der Vater im Gleichnis, der auf seinen Sohn zurennt. Völlig gegen jede kulturelle Konvention. So ein Patriarch, der hat nicht zu rennen. Hat er noch so ein Gewand an, wie ich in Feiertagen, muss man noch so hochraffen. Aber your goodness is running after me. Das ist eigentlich der Hintergrund von dieser, vielleicht findest du es ein bisschen kitschig, die Zeile, aber das ist das, was Gott tut. Er rennt dir entgegen mit ausgebreiteten Armen. Und übrigens nicht nur dir, da wären wir wieder beim Individualismus, sondern die anderen auch, die du noch ein bisschen komisch findest. Also er lädt uns ein in seine Liebe, und aus diesem Reichtum seiner Liebe darfst du schöpfen. Und wenn er dich auffordert, ihn zu lieben mit deinem ganzen Herzen, wenn er dich auffordert, deinen Nächsten so zu lieben wie dich selbst, dann schaut er nicht dich an mit deinen Defiziten, mit deinen Brüchen und sagt, jetzt musst du aber plötzlich ganz liebevoll sein. Sag ich, kriege ja schon kaum hin, mit mir selber klarzukommen, jetzt noch die anderen. Sondern er will dich eintauchen in seine Liebe. Und er sagt, und wenn du da rauskommst, dann triefst du. Und dann kannst du es fließen lassen. Und dann ist das nicht was, wo du dich anstrengen musst, wo du dir irgendwas abpressen musst, sondern was aus dir herauskommt. So wie wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wir haben hier neulich, habt ihr von dem Strom aus dem Heiligtum gehört. Es fließt. Es fließt von der Gegenwart Gottes her. Das sind nicht moralische Ansprüche, die wir an uns selber stellen. Wir müssten alle ein bisschen liebevoller sein, dann wäre alles viel besser. Korrekt, aber nicht so nützlich. Aber die Liebe Gottes fließt von ihm her. Und ich will sie selber empfangen. Ich will ihr selber Raum geben in meinem Herzen. Ich will ihr selber glauben, da wo ich es kaum glauben kann, dass der mit mir was anfangen will. Und ich will diese Liebe weiter fließen lassen. Ohne diesen Reichtum wird die Liebe zu Gott zu religiösem Krampf. Also jetzt bitte mal erlöst lächeln, besonders beim Lobpreis, sonst gibt es Ärger, ja. Und ohne diesen Reichtum wird Nächstenliebe zu moralischem Druck und Mission wird zu Marketing. Müssen wir irgendwie den Laden voll kriegen. Nein, wir stehen in diesem Strom. Gott stellt uns in diesen Strom rein und er will fließen. Wenn dich das alles überfordert, ist die Antwort nicht, dich mehr anzustrengen. Aber die Antwort ist auch nicht, zu resignieren, bei mir funktioniert das eben nicht. Ich bin nicht so veranlagt. Sondern die Einladung ist, dass du dich neu an diesen Strom des Lebens anschließt, an den Strom seiner Liebe. Und er liebt dich und er macht dich liebesfähig. Ich war jetzt viel auf Reisen, an ganz unterschiedlichen Orten, habe unterschiedliche Dinge gelernt. In Schottland hat mich beeindruckt, da ist das Reden von Erweckung, die Sehnsucht nach Erweckung. Aber diese Sehnsucht nach Erweckung ist nicht Selbstzweck. Wenn man geistlichen Boost sucht, es geht auch nicht um Nostalgie, wie toll das damals war. Es geht nicht darum, dass wir die Elite sind, die halt voll für Erweckung powern oder so. Sondern im Kern geht es, und das war dort zu spüren, Deiner kann euch das bestätigen, glaube ich, im Kern ging es um die Liebe zu Jesus. Darum, dass er unsere Anbetung verdient und die Anbetung von vielen anderen, die ihn noch gar nicht kennen. Dass wir seine Ehre suchen. Dass wir es einfach lieben, in seiner Gegenwart zu sein. Und dann ist auch das nicht eine religiöse Anstrengung, jetzt müssen wir noch ein Lied singen, sondern, ja, wo sollte ich denn jetzt sonst sein? Wir haben so Lieder, alles andere verliert den Reiz, wenn ich dich sehe. Und wenn Menschen das tatsächlich erleben, dann passieren Dinge. Und dazu kommt die Erkenntnis, dass eben unsere Nachbarn, unsere Städte, unsere Nationen ihn brauchen. Und da geht es wieder nicht um irgendwelche komischen religiösen Nationalismus oder Herrschaftsideen, sondern darum, dass seine Liebe zu den Menschen fließt. Und danach strecken wir uns aus. Und es war bewegend. Ich stand dann in dieser Kirche vorne, da wo die Konferenz war, und die Geschwister, die kamen vor allem aus Schottland, fingen an, zu Gott zu rufen für Schottland. Und da blieb wirklich kein Auge trocken, mit welcher Leidenschaft die Gott gesucht haben. Ich habe gedacht, okay, wie oft bin ich in einer Versammlung, die so leidenschaftlich für Deutschland betet? Wie oft bete ich überhaupt so leidenschaftlich für Deutschland? Da war eine große Erwartung aus dieser Liebe Gottes heraus. Wir sehnen uns danach, wir strecken uns danach aus, dass er neu in seiner Kraft und Herrlichkeit durchdringt. Und dann war ich in Brasilien und man kann erstmal staunen einfach, die Zahlen, diese faszinierende Welt einer Megachurch, ich habe sowas noch nie live erlebt. Da müssen wir in Deutschland ganz Christen aus dem ganzen Land mit Bussen zusammenkarren, um das an Zahlen irgendwie darzustellen, was die da in einer Gemeinde haben. Aber was mich fasziniert hat, war vielmehr der Antrieb der Liebe, der zu spüren war. Das war auch nicht, ich habe nicht das Gefühl, das ist alt geworden. So, ja, am Anfang hat das Feuer gebrannt und jetzt ist es halt ein Betrieb oder so. Kann ja passieren. Es ging los vor 30 Jahren mit einer heiligen Unzufriedenheit über die Stagnation der Gemeinde. Sie haben sich ausgestreckt nach der Gegenwart Gottes und sie haben angefangen, Jüngerschaft zu leben in liebevollen Beziehungen, in diesen kleinen Gruppen. Und was man jetzt da sehen kann, ist eine herzliche Verbundenheit und der Fokus auf den Auftrag. Aber wenn du unter die Motorhaube guckst, siehst du eben nicht die Gemeindemaschinerie oder irgendwelche Strategien und Konzepte, sondern du siehst die Liebe Christi. Und das hat mich wirklich, wirklich berührt. Wir haben dieses Foto, ist von dem ersten Wochenende, als wir da waren. Diese Gemeinde feiert einmal im Jahr ein Multiplikationsfest. Also nicht Mathe-Abi, sondern die Zellgruppen, die feiern die Kleingruppen, die wachsen, Leute kommen dazu und dann, wenn die Gruppe eine bestimmte Größe erreicht, multipliziert die sich. Also wir sagen dann, oh, wir müssen uns teilen, die feiern das, dass sie sich multiplizieren. Und einmal im Jahr wird das gefeiert, dann werden die neuen Leiter gesegnet und letztes Jahr haben sie das im Fußballstadion gefeiert und diesmal waren sie mitten in der Stadt. Auf dem Freiheitsplatz hier, Praça de Liberdade in Belo Horizonte. Und mit, ich weiß nicht, wie vielen tausend Leuten aus der Gemeinde. Und das war, ich hatte nicht das Gefühl, dass hier eine Machtdemonstration oder sowas, wir übernehmen jetzt den Laden. Der Pastor hat dann einen Liebesbrief an die Stadt vorgelesen, den Gott aufs Herz gelegt hat. Er hat gesagt, wir lieben diese Stadt. Wir wollen euch dienen. Wir sehen den Schmerz in dieser Stadt und wir wollen unseren Beitrag leisten, um hier Schmerz zu lindern. Und er hat dann noch von Papst Johannes Paul II. Erzählt, der immer am Flughafen den Fußboden geküsst hat, hat die Gemeinde eingeladen, sich niederzuknien, um für ihre Stadt zu beten. Und es ist hier nur ein kleiner Ausschnitt, also ich weiß nicht, 10.000 Leute oder wie viele da waren, die sich da mitten in der Stadt niederknien und für ihre Stadt beten. Das hat mich wirklich berührt. So ähnlich wie die in Schottland, die gerufen haben zu Gott. Ich war an zwei ganz unterschiedlichen Orten. Also das ist das Gemeindemotto auch, Geschwister, verzeiht mir meine Aussprache, Amor e a nossa razão, entrega e a nossa resposta. Also ungefähr die Liebe ist unser Grund, die Hingabe ist unsere Antwort. Das wurzelt in der Liebe Gottes. Und diese beiden Orte sind extrem unterschiedlich, aber ich bin dieser gleichen Liebe begegnet. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Nicht das schlechte Gewissen, nicht der moralische Druck vom Pastor oder von irgendwem, sondern seine Liebe in uns treibt uns an. Und seine Liebe ist für uns bereit und seine Liebe will durch uns und durch dich fließen. Amen. Ich weiß nicht, was du hörst und wo du selber gerade bist, wo dein Herz gerade ist. Vielleicht willst du einen Schritt im Gebet, im Glauben gehen. Und es sind so verschiedene Bewegungen, die ich sehe. Das erste ist das, was ich am letzten gesagt habe, der Weg zur Quelle. Ja, woher kommt die Liebe, mit der ich da lieben soll? Ich lade dich ein, neu oder vielleicht zum ersten Mal die Liebe von Christus anzunehmen. Vielleicht merkst du, da ist eine Ungewissheit bei dir. Liebt er mich wirklich? Meint er wirklich mich? Meint er nicht doch die anderen hier? Bring ihm diese Ungewissheit. Vielleicht merkst du, ich habe es aus eigener Kraft versucht. Ich habe es auch aus eigener Kraft versucht, jetzt irgendwie nett zu sein und liebevoll zu sein. Und ich komme an meine Grenzen. Bring ihm das. Ich merke so, ich habe seiner Liebe nicht wirklich geglaubt. Sag ja zu dieser Liebe. Ja, ich nehme die an für mich. Und vielleicht ist das ein Schritt, den du zum ersten Mal gehst. Du hast davon gehört, du bist vielleicht öfter hier. Du sagst, ich habe noch nie wirklich gesagt, Jesus, komm in mein Herz mit deiner Liebe. Komm in mein Leben, sei mein Herr. Ich will dich allein lieben und ehren. Dann mache ich dir Mut, das ihm gleich zu sagen. Wir sind eingeladen in die Liebe zu Gott. Mach mal weiter. Wir sind eingeladen in die Liebe zu Gott. Wir müssen sehen, ich kann mich nicht für ein brennendes Herz entscheiden. Per Knopfdruck irgendwie. Aber ich kann ihm mein Herz geben als Brennstoff. In Schottland haben sie gesagt, es gibt kein Opfer mit einem leeren Altar. Wir sind eingeladen, uns zu geben. Ich kann ihm meine Sehnsucht geben oder auch meinen Mangel an Sehnsucht. Ich will fließen in deiner Liebe, Herr. Oder vielleicht sagst du auch, ja, ich will, dass ich will. Wecke diese Sehnsucht in mir. Zieh mich an dein Herz. Entzünde mich mit Liebe zu dir. Und dann hilf mir auch, die Konsequenzen zu ziehen. Vergib mir, wo ich anderes an deine Stelle gesetzt habe. Hilf mir, ganz auf dich ausgerichtet zu sein. Und da ist die Liebe zum Nächsten, Compassion. Willst du sagen, ja, ich will, dass Gottes Liebe durch mich zu meinen Mitmenschen fließt. Ich will nicht mehr selektieren, wer meine Liebe verdient. Ich sage ja zur verbindlichen Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ich will da auch Schritte gehen in der Gemeinde. Vergib mir Ablehnung, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, die Jesus nicht kennen, gegenüber meinem Land, gegenüber meiner Stadt. Ja, wie viel meckere ich, über Politik, über dieses Land. Ja, wie oft weine ich über diesem Land? Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Wenn du magst, steh doch mit auf. Und ich bete, füll uns, Heiliger Geist. Mach unsere Gemeinde zu einer Brutstätte der Liebe Gottes. Schenk, dass diese Liebe über uns hinaus fließt, in diese Stadt, in dieses Land, viele Menschen nach Hause liebt, zu dem Vater. Danke, Vater, dass du so gut bist. Danke, Herr, dass deine Liebe jedem von uns gilt. Nimm einfach jetzt einen Moment in der laut oder leise, streck dich aus nach ihm. Vielleicht wirst du ihm die Hände öffnen. Sag, Jesus, komm neu. Rühr mein Herz an. Vergib mir. Wirke du Neues in deiner Liebe. Wenn du hier bist und du noch nie diese Liebe angenommen hast für dich oder das Gefühl hast, das war mal, aber es ist so weit weg. Es ist so weit weg und das ist was, was die anderen hier erleben, aber ich nicht. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Lieber Jesus, ich höre das, was du mir sagst. Ich höre, dass du mir von der Liebe des Vaters sagst. Und ich will das empfangen. Ich will das glauben. Ich will das erleben. Ich gebe dir meinen Unglauben. Ich gebe dir meinen Zweifel. Ich gebe dir meine Enttäuschung. Und ich gebe dir mich selbst. Füll mich mit deiner Liebe. Füll mich mit dir. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du sollst der Herr sein über mein Leben. Und du sollst meine erste Liebe sein. Ich will dir folgen. Ich will dich ehren. Ich will mich an dir freuen, mehr als an allem anderen. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du durch mich die anderen liebst. Halleluja.